Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich darinnen sein. Ich begrüße alle ganz herzlich, die den Weg hier angefunden haben. Schön, dass so viele da sind. Und auch die, die im Livestream mithören oder schauen, ganz herzlich willkommen. Und vor allem möchte ich gerne Beat Brugger ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist und uns die Predigt machst. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang und Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und darüber werden wir dann noch etwas hören, von den Hirten und von dem, was das für uns bedeuten wird. Ich möchte noch beten. Danke, Vater, dass wir da sein dürfen. Danke vielmals, dass du uns gerufen hast. Dass wir Ja gesagt haben und deine Kinder sein dürfen. Es ist ein Geschenk, dass du auf die Erde gekommen bist. Durch deinen Sohn. Danke vielmals, dass der Weg wieder frei ist zum Himmel. Danke, dass du jetzt heute da bist und auch bei all denen, die am Livestream mitschauen. Segne du jedes Einzelne. Du weißt, was jedes gerade braucht. Und wir bitten dich ganz besonders, dass du die anrührst, die jetzt wirklich ganz fest nötig haben. Dass du auch den Jörg anrührst und seine ganze Familie, dass du all die, die sonst noch vielleicht nicht zu Weg sind, begleitest und mit deinem Segen umgehst und mit deiner Liebe. Wir danken dir, dass du jetzt da bist, mitten unter uns. Und wir freuen uns auf das, was du uns zeigst heute. Amen. Am Mittwoch haben wir kein Gebet. Es fängt wieder an am 10. Januar. Und zwar über Zoom. Und wer gerne mit beten möchte, kann den Zoom noch verlangen, vielleicht beim Thomas. Und am 31. haben wir wieder am 10. Uhr, am Morgen Gottesdienst. Und am 1. Januar gibt es einen Gebetsspaziergang am 4. Uhr. Es hat draussen einen Zettel, wo ihr schauen könnt. Also sind alle ganz herzlich eingeladen, mitzumachen an dem Spaziergang. Es wird so circa eine Stunde gehen, wo wir hier durch Lieren durchgehen, betend. Es wäre schön, wenn sich möglichst viele aufraffen und kommen. Und dann haben wir wieder im Januar dann die Allianzgebetswoche. Am 14. fängt es an, es hat draussen Zettel aufliegen, man kann es mitnehmen. Am 14. gibt es Kanzeltausch. Und dann hat es noch ein paar Aktionen auch in der Woche. Aber das Gebet werden wir trotzdem machen am 17. über Zoom. Und jetzt wollen wir noch ein paar Lieder singen miteinander. In Bethlehem, in einem kleinen Städtli, ist Jesus damals geboren. Wäre das nicht geschehen, wo wären wir heute? Wir wären alle verloren. Es gäbe keinen Zugang zum Himmel, zu Gott. Am Ende vom Leben wäre einfach der Tod. Die Hirten sind die Ersten gsi, wo es damals vernommen haben. Sie haben alles stehen und liegen gelassen und sind zum Krippli gekommen. Sie haben es nicht für sich behalten. Nein, sie haben es weiter gesagt. Sie haben die frohe Botschaft zu den Menschen rausgetragen. Ich kenne die Botschaft. Was mache ich damit? Trage ich sie auch raus zu den anderen Leuten? Bin ich so berührt, wie es die Hirten waren? Oder lasse ich es erzählen, doch lieber lasse ich. Ich bin gespannt, was wir heute vernehmen werden. Ich will mich dieser Botschaft ganz hergeben. Ja, Jesus, berührt du unsere Herzen ganz fest. Ihr heutige Predigt am Weihnachtsfest. Amen.
Danke für das poetische Gebet, das ich noch auf der Bank geschafft habe. Inklusive in Anzug und Krawatte. Übrigens immer an Weihnachten und an Ostern predige ich in Anzug und Krawatte. Also meine persönliche Tradition. Genau. Also ich habe auf der Bank geschafft und mein Anzug und Krawatte. Und in meiner Freizeit habe ich so in alternative Hippie-Kreise verkehrt. Hippie-Musik ist bis jetzt meine Lieblingsmusik. Und ich glaube, so eine Kombination von dem sieht man auch, wo ich dort, wenn ich selber Musik gemacht habe, habe ich auch immer dann so ein bisschen, habe ich gedacht, ja, ich habe mich nicht so verkleiden und habe meinen Bankanzug abgehalten gehabt. Dort habe ich noch Haare gehabt. Genau. Und damit habe ich mich in zwei sehr unterschiedlichen Kreisen bewegt. Auf der einen Seite die Bankenwelt, auf der anderen Seite die, eben so ein bisschen die Hippie-Gesellschaft. Und das ist mir besonders bewusst geworden, wenn ich manchmal direkt nach der Arbeit, halt in der Arbeitskleidung, an so ein Konzert gegangen bin. Links und rechts umgeben mit Leuten mit Jutenumhängen und Schlaghosen. Ich habe mich schon ehrlich nicht so ganz wohl gefühlt. Dann habe ich noch die schrägen Blicke auf mich gefühlt. Was will denn der da? Einige haben mir es dann auch verbal zu verstehen gegeben, dass ich da eigentlich am falschen Ort sei. Die sonst so tolerante Hippie-Gesellschaft hat mir deutlich zu verstehen gegeben, als Banker genügst du da nicht. In dem Sinn, so im Sinn von der Hippie-Ideal, bin ich zu klein gewesen. Zu wenig Hippie halt. Und genau so habe ich mich gefühlt. Minderwertig und irgendwie fehl am Platz. Und meistens, wenn das Konzert fertig war, habe ich mich dann relativ schnell verdünnisiert. Ihr werdet merken, was das für einen Zusammenhang hat mit unserem Predigtext, mit unserer Geschichte, mit der Weihnachtsgeschichte, dem Verlauf von der Predigt. Aber zuerst möchte ich euch die Geschichte vorlesen. Lukas Evangelium Kapitel 2, Verse 1 bis 20. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids, reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria, die hochschwanger war, mit. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf dem Feld vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft. Kann man auch übersetzen mit Evangelium. Für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe liegen. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben und sie priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem, wir wollen das Wunder von unserem Herrn, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kindlein in der Futterkrippe. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war. Und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Entschuldigung. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Zu klein, nicht zu genügen. So wie ich es jetzt in der Einleitung erzählt habe, das kennen wir alle irgendwo, oder? Vielleicht bist du grundsätzlich ein selbstsicherer Mensch, aber in einer so ganz anderen Gesellschaft fühlst du dich doch irgendwie so ein bisschen fehl am Platz, ein bisschen ungenügend. So wie der Gölle, das singt in seinem Lied Bützer, so er mit dreckigen Hosen in der Stadt, oder? Sie schauen mich an in den Beiz, weil ich dreckige Hodeln habe. Und keiner sagt, Sally, wie geht's? Und keiner fragt, was ich eigentlich heute gemacht habe. Mit scheuen Blicken schauen sie mich von oben bis unten an, fragen sich, was ich für einen bin und was ich da verloren habe. Okay, mein Berndeutsch war jetzt nicht ganz so echt. Aber die haben es verstanden. Meine Frau ist aus dem Kanton Bern, die hat das besser können. Genau. Also so als Bützer in der Stadt unter Büromenschen, da fühlst du dich einfach ein bisschen minderwertig. Oder umgekehrt auch, als Schreibtischstädter unter Bützer. Oder? Als ich auf der Bank war, habe ich mal an einer Gewerbeausstellung zusammen mit Handwerkern einen Stand aufstellen. Und nachher, oder ich war schon abgeschrieben, bevor ich recht angekommen bin. Die haben ja nicht gewusst, dass ich vorher Gärtner war und durchaus handwerklich irgendetwas könnte ich damit anfangen. Aber die haben mich schon abgeschrieben gehabt. Oder wie geht es dir als Karrierefrau unter Müttern, die über nichts anderes reden können, weder über Windeln? Oder wie kommt sich eine Mutter vor unter lauter Karrierefrauen, die sich gegenseitig mit ihren Leistungsauswesen brüsten? Es geht auch christlich, oder? Wie fühlst du dich als Charismatiker unter lauter konservativen Christen oder umgekehrt als Konservativen unter lauter Charismatiker? Oder wenn du als Veganer unter lauter Fleischliebhaber bist, dann fühlst du dich auch irgendwie so ein bisschen komisch. Umgekehrt erst recht. Geh mal als Fleischesser unter Veganer. Oder wenn du das grosse Formel 1-Fan unter Friday for Future Leute bist, unter Greta-Fans, oder als Greta-Fan unter Formel 1, manchmal auch als Alten unter Jungen, oder als Jungen unter Alten, als Single unter Luther Perli, oder als Verheirateten unter Luther Single. Ich könnte noch unendlich weitermachen, gell, mit so Situationen. Der merkt, was ich meine. Wir haben alle die Situationen, wo wir uns einfach so ein bisschen ungenügend fühlen. Zu klein. Und das zu klein, das trifft genau auf die Situation der Hirten in unserer Geschichte zu. Genau. Winkst du mir?
Nein.
Ah, gut. Aber du hast mich jetzt gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich hin und wieder die Kamera anschaue, für unsere Livestream-Gäste. Genau. Also, zu klein, das trifft auf die Hirten in unserer Geschichte zu. Und wenn wir denken, ja was, Hirten und das Kleine oder Minderwert, das überrascht ja, weil im Alten Testament haben ja die Hirten sehr einen höheren Stellenwert. Hirten ist dort im Alten Testament ja Familiensache gewesen. Da hat man nur den eigenen Söhnen anvertraut, weil mit dem Vieh hat man ja eigentlich sozusagen das Familienvermögen diesen Hirten anvertraut. Der grosse König David war ein Hirt. Gott wird an verschiedenen Stellen, berühmt natürlich Psalm 23, als Hirt beschrieben. Wenn wir so ein bisschen in der Geschichte zuschauen, die Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament ist so ein bisschen eines meiner Spezialgebiete. So in den letzten 300 Jahren, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, hat das Berufsbild der Hirten einen immensen Image-Schaden erlitten. Da hängt damit zusammen, die sind schlecht bezahlt worden. Und weil sie schlecht bezahlt worden sind, hat sich der ein oder andere dann an den Herden hin und wieder selber bedient und hat gesagt, so, jetzt machen wir mal ein bisschen Kebab da. auf der Wiese draussen, gell? Und so sind alle Hirten so unter Pauschalverdacht geraten, oder? Man hat gedacht, ja, kann man denen trauen? Sie sind wirklich, also sie sind so ein bisschen unter dem Verdacht als Betrüger gestanden. Sie sind der Abschaum von der Gesellschaft zu der Zeit von Jesus' Geburt. Unbedeutend. Unter den pharisäischen Rabbiner hat es eine Aussage gegeben, die überliefert ist, die heisst, kein Stand in der Welt ist so verachtet wie der des Hirten. Sie sind auf eine Stufe gestellt worden mit den Zöllnern, die haben ja auch nicht gerade einen guten Ruf gehabt, damals. Sünder, Prostituierte und Zuhälter. Mit denen hat man nicht geredet. Die hat man nicht gefragt und die hat man auch nicht informiert, wenn es etwas Wichtiges zu informieren gegeben hätte. Die sind von der Gesellschaft wie Luft behandelt worden, als gäbe es sie gar nicht. Die sind einfach zu klein gewesen, um Teil von der Gesellschaft zu sein. Auf Hochdeutsch reimt sich's denn, oder? Sie waren zu klein, um Teil der Gesellschaft zu sein. Die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, die stehen für alle minderwertig. Die man übersieht und entsprechend übergeht. Die im Volk keine Stimme haben, kein Ansehen. Und zwar auf gesellschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene, aber auch religiös. Die Hirten stehen für die kleinen Leute ganz allgemein. Und in dem Sinn stehen die Hirten auch für dich und mich immer dann, wenn wir uns ungenügend fühlen, fehl am Platz fühlen, übersehen werden und übergangen werden. Ich war mal an einer Mitarbeiterkonferenz und nachher hat der die geleitet hat, der hat mich immer vergessen. Der hat eine Gruppeneinteilung gemacht und hat alle in eine Gruppe eingeteilt und ich hatte frei, weil mir hat er vergessen einzuteilen. Das war mir in dem Moment noch recht, aber fühlst du dich ein bisschen komisch, wenn du immer übersehen wirst? Wenn du dich unbedeutend und nutzlos fühlst, dann bist du gemeint im Sinn von diesen Hirten. In solchen Situationen fragt man sich ja, was soll ich denn eigentlich da? Was hat es für einen Sinn, dass ich da bin, wenn ich ja sowieso immer übersehen werde? Man fragt sich dann vielleicht auch, was will Gott mit mir anfangen, wenn ich immer übersehen werde? Also auf all das Fragen, die wir manchmal haben, die sicher die Hirten immer dort hatten, bin ich zu klein? Bin ich zu klein? Da sagt unser Text ein ganzes lautes Nein. Und das Nein sagt unser Text auch wieder ganz deutlich durch die Hirten. Und von da müssen wir uns so ein bisschen in die Situation versetzen. Von dort mal, aber man kann es vergleichen mit heute. Oder dort mal, wenn etwas Wichtiges passiert ist, wer hat man als erstes informiert? Die wichtigsten Leute, oder? Die Könige, die Fürsten, die Priester. Wie heute auch, oder? Wenn heute etwas Grosses passiert, wer tut man zuerst informieren? Die Geschäftsleitung, das Kader. Und irgendwie erst später kommt dann auch so allgemeine Fußvolk, oder? Der Pöbel, das Kanonenfutter. Wir haben das jetzt immer wieder gehabt, auch in der Presse, oder? Die Mitarbeiter haben erst durch die Presse erfahren, dass ihre Firma fusioniert hat oder Konkurs gegangen ist oder so weiter. Also, die Wichtigsten werden zuerst informiert. Und jetzt feiern wir Weihnachten, oder? Es geht um Weihnachten. Und an Weihnachten geht es um das wichtigste Ereignis der ganzen Weltgeschichte. Gott wird Mensch. Das wichtigste Ereignis der ganzen Weltgeschichte. Zu wem schickt Gott seine Boten, seine Engel als erstes? Zu den Hirten. Zu den Hirten. Und damit sagt er ihnen, hey, dir sind die Wichtigsten. Er sagt zu ihnen, dir sind nicht zu klein, um wertvoll vor Gott zu sein. Dir sind nicht unbedeutend, sondern vor Gott sind ihr bedeutsam. Gott übersieht sie nicht. Für ihn sind sie wichtig. Und genau so sieht Gott dich und mich. Du bist ihm wichtig, du bist nicht zu klein. Das ist irgendwie typisch Gott. Gott handelt immer wieder so in der Weltordnung. Entgegen der Weltordnung. Er erwählt sich das kleinste Völkchen unter allen Völkern als sein auserwählten Volk. 5. Mose 7-8 müsst ihr mal nachlesen. Ich finde das so herrlich. Oder? Nicht, weil du gross bist, sondern du bist das kleinste von allen Völkern. Aber du bist erwählt. Er erwählt sich, wenn es dazu darum geht, um Menschen, bei diesen zwei Brüdern erwählt er sich den Jakob, den Jüngere, nicht den Esau. Er schreibt Geschichte mit dem Josef, dem Jüngsten von der ganzen Familie. Gut, es ist nachher noch der Benjamin dazugekommen, aber trotzdem war es der Jüngste. Er nennt mit dem David den Kleinsten von der Familie zum König. Ich finde das so eine berührende Geschichte. Da kommt Samuel zu der Familie von Isai und dann geht er da durch alle Söhne durch und fragt, welcher könnte da der König sein, und die sind alle prächtig. Und dann am Schluss sagt Gott ja, oder? Und dann sagt er zu Isai, hey, hast du nicht noch irgendwo noch einen? Und dann sagt er, wird nicht einmal mit Namen genannt, oder? Es heisst nur Hekaton im Hebräischen, oder? Nur der Kleine, der Kleine. Der Knirps, ja, der, wo ist denn der? Ja, der ist noch das bei der Schaf, am Schafhüten, oder? Und aber genau der erwählt sich Gott. Immer gesellschaftlich gesehen der Kleinste. Und das nicht, weil Gott grundsätzlich einfach immer für die Schwachen ist und so weiter. Ich fände es ja nicht so toll, wenn er würde sagen zu mir, oh Beat, du kannst nichts und du bist nichts. Bist nichts, aber ich erwähle dich jetzt trotzdem. Nein, Gott handelt anders, weil er dich anders sieht. Und da finden wir auch in dieser Geschichte mit dem David, denn, und da habe ich da noch mitgenommen, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Auf die Schönheit, Prächtigkeit, der Reichtum und alles. Der Herr aber sieht das Herz an. Der Herr aber sieht das Herz an. Wir beurteilen so häufig, was wir mit den Augen sehen. Die Schönen und die Reichen und die Mächtigen, oder? Und Gott schaut auf unser Herz. Auf den Charakter, auf die innere Attraktivität. Ich habe früher immer den Witz gemacht, oder, wenn er gesagt hat, ja, wir schauen auf die inneren Werte, oder, auf die Armlänge und Herzfrequenz. Nein, auf die Charakter. Gell? Und wenn Gott auf dich schaut, dann ist er beeindruckt von dir. Er staunt und freut sich über dich, weil schließlich hat er dich gemacht. Er ist stolz auf das, was er gemacht hat. Bei ihm ist eben keiner zu klein, um ein Kind Gottes zu sein. Und wenn wir sehen, dass eben keiner zu klein ist, um ein Kind Gottes zu sein, dann finden wir auch spätestens heraus, auf die Art und Weise, wie Gott die Weltbühne betritt. Und um uns das zu vergegenwärtigen, habe ich so einen kleinen Vergleich angestellt mit dem Kaiser Augustus. Das ist der Kaiser Augustus, oder, der die Volkszählung angeordnet hat. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen vergleichen mit Jesus, oder? Der Kaiser Augustus ist der Adoptivsohn von Julius Caesar. Den Julius Caesar kennen wir von der Asterix- und Obelix-Häftling. Er war ein Spross von einer Dynastie, von einer Herrscherfamilie, die so immer mehr Macht bekommen hat. Die waren reich, die hatten einen Palast im ganzen Land, grosse Anwesen, viele Bedienstete. Und als er dann die Macht übernommen hat vom Römischen Reich, er war ja dann etwa 45 Jahre an der Macht, so lange wie selten einer, dann ist er sehr geschickt vorgegangen. Und zwar, er hat so aus dem Cäsarenamt, also Cäsar ist ja nichts anderes als der Kaiser, gell, hat er so eine Art göttlichen Status gegeben. Er hat sich selber Sohn Gottes genannt. Er hat dem Volk versprochen, dass er Gerechtigkeit wird schaffen, dass er wird den Frieden bringen. Und da hat er alles durchgesetzt mit ganz viel Macht und mit Gewalt und mit Herrlichkeit. Und tatsächlich, er hat dann auch, da ist eine Geschichte eingegangen, die sogenannte Pax Romana, der römische Frieden, den hat er tatsächlich gebracht, aber wenn wir in Detail gehen und schauen, hat er mit viel Gewalt durchgesetzt. Also für viele, die dem nicht entsprochen haben, ist das nicht so friedlich zu und her gegangen. Er hat sich verbündet mit den strategisch wichtigen Leuten und hat so ja, seine Macht können behaupten. In der Geschichte vom Augustus, da kommen die Hirten nicht vor. Wenn die dort an eine Palasttür geklopft hätten, hätte man sie höchstens ausgelacht. So ganz anders kommt Gott, der Sohn, auf die Welt. Irdisch betrachtet, oder? Ist er der Sohn von zwei unbedeutenden Leuten. Die hatten keinen beeindruckenden Stammbaum. Müsst ihr mal lesen im Matthäus-Evangelium, das erste Kapitel, der Stammbaum von Jesus. Da hat es Prostituierte drunter. Ehebrecher. Ausländer. Also das ist nicht so der einrassige Stammbaum, den man sich da eigentlich könnte vorstellen. Die sind aus einem weltpolitisch total unbedeutenden Völkchen gekommen. Oder mal, sind die Römer an der Macht gewesen, die haben sich durchgesetzt gegen Griechen. Vorher sind Meder und Perser wichtig gewesen, die Assyrer und die Babylonier wichtig gewesen. Israel hat eigentlich schon lange keine Rolle gespielt mehr auf der weltpolitischen Bühne. Also sie sind aus einem unbedeutenden Völkchen gekommen. Die haben gerade genug Geld gehabt, um können überleben. Und dann kommt Jesus in einem Stall auf die Welt. Ist in einer Futterkrippe gelegen. Wir stellen das immer so romantisch vor, oder? Aber der Ochs nebenan hat geschissen, gell? Entschuldigung, wenn ich es so sage. Aber der hat gejessen, oder? Der Esel. Wenn es einen Ding hat, wissen wir ja nicht. Aber es wird ja immer so dargestellt. Der hat gewirrt, oder? Also das war unschön gewesen. Aber was ist niedriger als der Hirte? Das Einzige, was niedrig ist als der Hirte, ist das Schaf, das er hütet. Und genau in so einem Schafstall, in so einem Schafstall, kommt Gott auf die Welt. Ohne Macht, ohne Ansehen, ohne Geld, verletzlich, hilfsbedürftig, unscheinbar. Die Krippe ist ein Bild für die Niedrigkeit von Jesus. Man könnte sagen, so im übertragenen Sinn, wenn wir noch einmal den Vergleich zum Augustus anstellen, wenn der Augustus in einem Rolls-Royce dahergekommen ist, ist Jesus mit dem Dreirad-Velo eingefahren. Jesus macht sich Gott klein. Und zwar zum den Kleinen und sogar den Kleinsten auf Augenhöhe zu begegnen. Und die Hirten sind für das beste Beispiel. Oder ohne Schwellenangst kommen die in den Stall rein. Wenn Jesus schon nur in den Herberg auf die Welt gekommen wäre, dort wären die Hirten gar nicht reingekommen, hätte man gesagt, die stinken, haben keinen Platz da. Aber Jesus kommt in einem Stall auf die Welt, so klein, geht so auf Augenhöhe mit den Kleinsten. Und so können die reinkommen, das Kindchen anbeten. Und dann, Ursula hat das schon schön gesagt, schon in der Einleitung oder im Gebet. Und dann sind die Hirten die ersten Botschafter von dem weltbewegenden Ereignis, das dort stattgefunden hat. Sind die ersten, die Neuigkeit in die Welt heraustragen. Und damit gibt Gott diesen Hirten einen einmaligen Stellenwert. Sie sind die ersten Missionare, kann man so sagen. Die ersten Botschafter. Sie nehmen einen prominenten Platz ein in der Weltgeschichte. Und auch dort, wenn wir jetzt dort den Vergleich mit dem, ist mir gerade vorhin bewusst worden, mit dem Augustus noch so ein bisschen weiterziehen, oder? Der Augustus, von dem redet man nicht mehr, oder? Also vielleicht im Geschichtsunterricht mal noch oder so. Oder halt, weil er in der Weihnachtsgeschichte erwähnt wird. Aber die Hirten, über die gehört man immer wieder. Oder? Also ich finde das herrlich, wie Gott so die Welt auf den Kopf stellt. Die Weihnachtsgeschichte zeigt uns, es sagt uns ganz viele Sachen, aber auf das, was ich heute raus will, die Weihnachtsgeschichte zeigt uns, keiner ist zu klein, um ein Kind Gottes zu sein. Keiner zu klein, ein Kind Gottes zu sein. Bei Jesus muss niemand etwas darstellen oder leisten. Jeder Mann oder jede Frau ist willkommen und von Herzen wertgeschätzt. Jetzt habe ich da ganzen Haufen vergessen, gell? Genau. Ja. Du bist nicht zu klein. um ein Kind Gottes zu sein. Wenn und in welchem Zusammenhang auch immer du dich als zu klein, als unbedeutend, unsichtbar fühlst, weil du vielleicht in der Gesellschaft irgendwo nicht richtig reinpasst, vielleicht gerade auch, weil du auf irgendeine Art gescheitert bist, im Beruf, im Leben, in der Ehe, in Bezug auf Sucht, finanziell. Gerade da kann man sich selbst in einer Kirche manchmal als zu klein vorkommen, gerade wenn man eine Scheidung durchlitten hat. Wenn du dich in irgendeinem Zusammenhang zu klein fühlst, dann lass dir durch die Hirte in der Weihnachtsgeschichte sagen, nein, vor Jesus bist du nicht zu klein. Jesus schaut nicht von oben auf dich runter. Er liegt im Krippli und schaut dich auf Augenhöhe an. Er freut sich über dich, über deine Schönheit, über dein Herz, über deinen Charakter. Und er ist stolz auf dich und auf alles das, was dir in deinem Leben gelungen ist. Weil für alles andere, da fällt gar nicht mehr ins Gewicht. Für das hat er, da feiern wir dann an Ostern und an Karfreitag, für alles das hat er am Kreuz für dich gezahlt. Und hat es aus der Welt geschafft. Und so schaut er dich an und freut sich einfach über dich. Kennen ist zu klein, um ein Kind Gottes zu sein. Ich bete. Es bewegt mich immer wieder neu, Herr Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du einer geworden bist von uns. Dass du uns begegnet bist auf Augenhöhe. Wenn Politiker mit Security umgeben sind, unnahbar sind, du hast dich nahbar gemacht. Du bist der Immanuel, der Gott mit uns. Und das ist nicht einfach nur irgendein Titel, sondern du bist das. Und dank deiner Auferstehung bist du auch das heute, bis heute mit uns unterwegs. Und das ist so ein Geschenk, dass wir mit dir eine Beziehung haben. Dass du uns erlöst hast, um wir aus Gnade dir können begegnen, ohne Begegnungsängste müssen zu haben. Wir danken dir, Herr, dass du uns ganz einen neuen Wert gibst. Ganz ein neues Ansehen. Einfach weil du dich über uns freust. Ich danke dir für Weihnachten und dass wir das heute feiern dürfen. Du bist wunderbar. Amen. Und jetzt singen wir eins miteinander. Mit dem Bogen. Früher mal Geige gespielt, mit dem Bogen könnte ich umgehen. Als Gärtner habe ich auch gesagt, aber beides, Dani, das finde ich cool. Und es tönt so lässig. Ich freue mich, dass wir miteinander jetzt das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl ist für mich eine ganz so eine besondere Ausdrucksform von dem, dass wir mit Jesus unterwegs sein dürfen. Im Abendmahl lässt uns Jesus an seinen Tisch ein. Und im Abendmahl da sind wir so eingespannt in den Bogen. Also wir können den Bogen noch ins Alte Testament weiterführen, aber da unterlasse ich jetzt. Da würde jetzt ein bisschen zu viel Zeit brauchen. Aber als letztes hat Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Und so führt er es eigentlich mit uns. Er lädt uns jedes Mal wieder ein an seinen Tisch, um Gemeinschaft zu haben mit uns. Und ich finde es so schöne Perspektive. Er wird es wieder mit uns feiern. Es wird ein Hochzeitsmahl sein, ein Fest in der Ewigkeit. Und so in dem Spannungsbogen oder in dem Bogen dürfen wir da feiern und dem gedenken, dass Jesus, ich habe es vorher in der Predigt schon kurz angetönt, alles aus unserem Leben, das nicht zu ihm und zu seinem Reich passt, alle Sünde, alle Schuld, aus dieser Welt geschaffen hat. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Aus das dürfen wir feiern, in dieser Gemeinschaft, mit dem Mahl, mit dem Brot, mit dem Traubensaft, mit dieser Gemeinschaft, die auch wir untereinander haben dürfen. Ich finde das einmalig. Und so lade ich auch ein, wir werden es, der Kurt und ich, wir werden nachher das zusammen verteilen. Und ich würde es gerne einsetzen mit dem Wort auch aus dem Lukas-Evangelium. Was heisst, und wenn ich sage er, dann ist da Jesus gemeint, dann nahm er ein Brot. Und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib. der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du den Weg gegangen bist als Kreuz. Du bist nicht nur auf die Erde runtergekommen, wie wir sie jetzt feiern an Weihnachten, sondern du bist selbst in den Tod gegangen, aus Liebe zu uns. Du hast dich geopfert. Du hast die Schuld von dieser Welt und damit auch die Schuld von mir und von uns allen auf dich genommen. Und hast uns im Gegenzug deine Gerechtigkeit geschenkt. Das weisse Kleid. Und als mit diesem weissen Kleid dürfen wir jetzt vor dir stehen. Befreit, erlöst und fröhlich, wenn wir deine Kinder sein dürfen. Und mit diesem weissen Kleid dürfen wir jetzt auch mit dir an deinem Tisch das Abendmahl nehmen. Wir haben nichts verdient, es ist alles ein Geschenk, es ist alles Gnade. Wir können dir nur einfach von Herzen danken, dir zujubeln und uns freuen über dich. Du bist wunderbar. Amen. Jetzt tun wir hier verteilen, gell? Genau. Ja, es ist wie in jeder Gemeinde, ist die Kultur wieder ein bisschen anders. Aber es ist gut. Ich tue gerne beten. Ja, Jesus, ich danke dir für das, was wir heute feiern dürfen. Ich danke dir, dass deine Gemeinschaft mit uns jetzt nicht aufhört, wenn das Abendmahl fertig ist oder ein Gottesdienst fertig ist, sondern du bist immer mit uns. Du kommst mit uns jetzt auch in die Feierlichkeiten, ganz egal, ob wir alleine sind oder ob wir jetzt hier die grosse Tournee haben von Familie zu Familienfest. Du bist mit uns. Und da danken wir dir dafür. Wir danken dir für alles, was wir gefeiert haben jetzt. Und ja, bitte dir, dass du uns segnest. Amen. Dann spreche ich euch noch das Segen zu aus dem Wort vom Epheserbrief 6 am Schluss. Ich wünsche euch Frieden, liebe Freunde, und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater, und Jesus Christus, dem Herrn. Gottes Gnade wünsche ich allen, die Jesus Christus, unseren Herrn, für immer lieben. Und so bitten wir den Herrn um deinen Segen für den Weg, der vor uns liegt, für die Begegnungen, die vor uns liegen, für die Arbeit, die vor uns liegt, vielleicht auch für das Ruhe, das vor uns liegt. Du bist der Gott mit uns, der Immanuel. Und ich danke dir, dass wir das einfach wissen dürfen, uns dürfen bewusst sein und in diesem Bewusstsein dürfen jeden Schritt in die Zukunft gehen. Amen. Dann wünsche ich schöne Weihnachten. Ja.